ja, wirklich ein sehr schöner Stern. Ich habe jetzt nur einen echten Konflikt mit der Predigt, weil ich mag der Christa nicht gerne widersprechen, wenn die Hirten sich nach dem Stern gerichtet haben. Die Predigt ist jetzt aber mit den Weisen. Was mache ich jetzt?
Das haben die Kinder gesagt. Wir horchen.
Ja, ich muss ja bibeltreu predigen. Also, ich will, deshalb machen wir das, also nicht die Hirten haben mit den Engeln und die Weisen mit dem Stern. Also bleiben wir heute bei den Weisen. Aber ich möchte zunächst mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du Licht gemacht hast in unserer Welt. Manchmal erdrücken uns die Ereignisse, dass wir dieses Licht von Hoffnung nicht mehr sehen. Und so bitte ich, dass du uns erleuchtest heute durch dein gutes Wort und dass du unsere Herzen erreichst und dass du uns näher zu dir ziehst. Amen. Ja, es soll heute in der Predigt um die Weisen aus dem Morgenland gehen oder auch, wie man in der Tradition sagt, die heiligen drei Könige. Mir haben Leute gesagt, wie kannst du in der Adventszeit über die heiligen drei Könige, die Weisen aus dem Morgenland predigen, das ist doch alles viel später. Aber ich hoffe, euch zu überzeugen, dass es nicht unbedingt später ist, sondern dass sie schon da hineingehören. Das andere, was mich in der Vorbereitung der Predigt doch irgendwie auch sehr beschäftigt hat, ist, dass die Weisen aus dem Morgenland, oder ich nenne sie lieber die Magier aus dem Osten, aus einer sehr, sehr unruhigen Gegend kommen. Wenn sie den Weg, den sie vermutlich damals gegangen sind, heute gehen würden, das ginge wahrscheinlich gar nicht. Es ist die Weihrauchstraße gewesen, wie sie heißt. Dort wären sie an Kriegsschauplätzen vorbeigegangen, Bürgerkrieg, an Massengräber, an Schlachtfeldern, Ruinen, Flüchtlingscamps, Friedhöfen. All das würde heute ihr Weg säumen. Und das, finde ich, macht so auch die Beschäftigung mit der Weihnachtsgeschichte, die ja genau aus dieser Region kommt, die permanent bei uns in den Nachrichten ist, so ja auch ein wenig schwierig, nicht nur ein wenig. Um die Geburt Jesu herum, also als die Magier, die Weisen aus dem Morgenland sich aufgemacht haben, da war das ein Ort blühender Hochkulturen. Es gab Handelswege, wo Karawanen lang zogen mit mehr als 1000 Tieren. Das waren kleine Städte, die da unterwegs waren. Es gab ein pulsierendes Leben, vielfältige kulturelle Austausche und ja, die Magier konnten eine Strecke zurücklegen von 1147,75 Kilometer. Um nochmal in unsere Zeit zurückzukommen, ein Tarnkappenbomber von heute braucht dafür eine Stunde und eine Mittelstreckenrakete 15 Minuten. Die Magier brauchten damals mindestens 30 Tage. Wenn wir uns das vorstellen, dass es Zeiten gab, wo sozusagen Leute aus Persien, aus dem heutigen Raum Iran, Irak, aus Babylon, ganz unbehelligt so eine Strecke zurücklegen konnten, um dann in Bethlehem, in Palästina, auch keine ruhige Gegend heute, dort an der Krippe eines jüdischen Säuglings stehen konnten und auch wieder unbehelligt in ihr Land zurückgehen konnten. Das waren Zeiten des Friedens. Und manchmal denkt man, ach, früher die Barbaren. Damals war es keine barbarische Zeit, zumindest in dieser Weihnachtszeit damals. Die Magier, das sind übrigens die, die auch das ganze Thema Geschenke in die Weihnachtsgeschichte reingebracht haben. Zumindest so konkreter. Und sie bringen noch etwas anderes in die Adventszeit hinein, und damit möchte ich mich heute befassen. Und euch auch hoffentlich gerne mitnehmen. Sie bringen das Thema Freude und das Thema Anbetung in die Advents- und Weihnachtszeit. Als die Magier aufbrechen, das ist zumindest meine Vermutung, war Jesus noch nicht geboren, weil die so lange unterwegs waren. Und als sie dann ja in Jerusalem sind, sagen sie, wo ist der Neugeborene? Also neugeboren, das sind so ein paar Tage, denke ich mal. Das heißt also, sie gehen los, als Jesus noch nicht geboren war, und deshalb gehören die Leute auch in die Adventszeit rein. Aber man kann es auch in die Nachweihnachtszeit nehmen, beides ist möglich. Ich möchte euch den Kerntext vorlesen aus Matthäus 2. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Magier heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid. Sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihn anbeten. Mit diesen Anweisungen des Königs machten die Magier sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen in ihrem Land, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern dort sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben ihm ihre Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, und deshalb reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Ich benutze immer gerne dieses Wort Magier, was hier im griechischen Urtext auch steht, um deutlich zu machen, dass diese Menschen, die dort an der Krippe Jesu stehen und Jesus anbeten, dass das eben keine Juden waren. Die gehörten nicht zum Gottesvolk, sondern sie waren Angehörige vermutlich einer persischen Priesterkaste. Es waren Leute eines Berufsstandes, wovon im vierten Buch Mose steht: Sterndeuter, Beschwörer, Wahrsager sollen in deiner Mitte nicht gefunden werden. Und ein Rabbi sagt später: Wer etwas von einem Magier lernt, der soll sterben. Also nicht unbedingt Leute, die man bei Jesus so erwartet. Und manchmal verstellt ja dann auch die kirchliche Tradition den Zugang zu solchen Menschen, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in der Weihnachtsgeschichte. Die Tradition, Tertullian, haben wir das zu verdanken, 4. Jahrhundert, hat aus den Magiern relativ schnell drei Könige gemacht. Und das hat er auch biblisch begründet, weil er sagt, im Jesaja steht, Kapitel 60, die Könige von Tarsus, Saba und Sheba bringen Geschenke. Und da hat man es klar, sind drei Könige, Geschenke, alles klar. Das sind also drei Könige und heilig sind sie sicher auch. Dann kommt das 8. Jahrhundert, griechische Mönche wissen dann auch die Namen endlich, Kaspar, Melchior und Balthasar. Und sie wissen auch, es ist ein Jüngling, also Sebastians Alter, ein Mann in den besten Jahren, das bin ich, und ein Senior, das ist der Eckart. Ja, der ist schon Pensionär. Ne? Und dann erstaunlicherweise zur Zeit der Kreuzzüge weiß man, jetzt weiß ich nicht, wer von uns dreien das ist, ist auch ein Maurer, also ein Mohr, wie das damals heißt, dabei. Und dann hatte man eben an der Krippe jemand aus Asien, jemand aus Afrika und auch jemand aus Europa. Amerika war damals noch nicht entdeckt, sonst wären es vielleicht doch vier gewesen. Obwohl die Amerikaner kommen ja sonst überall her, das hätte ein Indianer sein müssen. Ne? Darf man das sagen, Indianer? Nein? So, jetzt aber zurück zum Text. In dem Text, also in so einem Predigtext, steht davon natürlich überhaupt gar nichts. Weder, dass es Könige waren, noch, dass es drei waren, weder, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen, noch, dass ein Mohr dabei war, gar nichts, nichts. Wir wissen gar nicht, wie viel es waren. Es können 10, 20, 100 gewesen sein oder auch nur drei. Aber was sie waren, sie waren Magier. Und was wirklich stimmt, das ist so, Magier ist eine Sammelbezeichnung für Berufe, die heute, oder teilweise die es heute noch gibt. Also sie waren Priester, sie konnten unter Umständen, wenn sie gut waren, Berater eines Königs sein, Traumdeuter und Beschwörer, gibt es heute auch noch, Wahrsager auch. Und dann so zwei Berufszweige, die einen sind die seriösen, das sind die Astronomen, das heißt, die also sich streng wissenschaftlich, mathematisch, physikalisch mit den Sternen befassen, also sie beobachten. Und dann gibt es die Astrologen, das sind die Schlechten, das sind die mit dem Horoskop. All das war damals noch nicht so getrennt und deshalb bleiben wir mal bei dem Begriff Magier. Aber wie gesagt, Juden waren sie auf keinen Fall, keine, die zum Volk Gottes gehörten. Warum erscheinen die in Bethlehem? Wir haben das ja von den Kindern schon mit den Hirten gehört, aber wie gesagt, das mit dem Stern sind ja hier die Magier. Sie hatten etwas gesehen. Klar, ich war damals nicht dabei, ich habe mir das angelesen. Wenn jetzt jemand hier ist, der Astronom ist und richtig sich intensiv mit beschäftigt hat, kann sein, dass ich vielleicht nicht ganz richtig liege, weil ich bin da auch kein Fachmann. Aber ich versuche euch mal wiederzugeben, was Johannes Kepler entdeckt hat. Die Magier hatten also in der Ausübung ihres Berufes eine Planetenkonstellation beobachtet. Und die hat Johannes Kepler beschrieben. Kepler lebte von 1571 bis 1630. Der sagt, diese Konstellation kommt nur alle 854 Jahre vor, also nicht so oft. Die Planeten Jupiter und Saturn verbinden sich und sehen dann aus wie ein großer leuchtender Kegel, ein heller Kegel. Und an drei Tagen ist das auf unserer Seite hier der Welt zu sehen, am 27. Mai, 6. Oktober und 12. November. Und in der damaligen Mythologie stand der Jupiter für die Geburt eines Königs. Der Saturn wurde dem Volk der Juden zugeordnet. Und das Ganze fand im Tierkreiszeichen des Fisches statt. Und das war also der geografische Raum Palästina. Und da haben die drei, 1, 2, 3 zusammengezählt. Und da war ihnen klar, dass sie dann in Jerusalem ankommen und sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Das hat sich diesen Text niedergeschlagen. Nun gibt es noch ein kleines Problem. Johannes Kepler hatte diese Konstellation berechnet für 7 vor Christi Geburt. Ja, also 7 vor Christi Geburt. Und jetzt muss er sagen, oh, dann stimmt das ja alles gar nicht. Ja? Doch, es stimmt doch. Denn den Kalender, den wir heute benutzen, wo wir sagen, das ist das Jahr 1 nach Christus, ist falsch. Also Jesus ist 7 Jahre, bevor er geboren wurde, geboren. Also wenn wir sagen, versteht ihr das? Wie soll ich das jetzt erklären? Also der Kalender ist falsch, den wir benutzen. Ja, die haben sich mehrfach verrechnet, die Mönche, die das machen sollten. Und die Zeitrechnung, die wir benutzen, ist falsch, die ist 7 Jahre zu spät. So sagen wir es mal. Also stimmt nachher alles wieder ganz genau. Habe ich euch jetzt verwirrt? Auf Wikipedia könnt ihr das alles nachlesen oder auch woanders. Das war Johannes Kepler und die Planetenkonstellation, aber unsere Magier hatten Vorläufer. Denn es gab schon mal eine Verheißung lange vor unserer Geschichte, die auch ein Magier, der aus diesem babylonischen Raum kam, schon mal gegeben hatte für das Volk Israel. Das ist der Bileam. Vielleicht erinnert euch die Geschichte mit dem Mann und dem sprechenden Esel und so weiter. Der Bileam der ist von einem König gerufen worden, der sollte, als Israel auszog aus Ägypten, dieses Volk verfluchen. Und er geht auch hin und versucht das auch, und in der Kraft Gottes muss er das Volk aber segnen. Und an einer Stelle sagt er dann: Ich sehe ihn, doch nicht schon jetzt, ich schaue ihn, doch nicht schon nah. Es geht ein Stern aufs Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel. 4. Mose 24,17. Also hier sieht ein Magier, ein Prophet, etwas in ferner Zukunft, was eben mit Israel zu tun hat, mit einem Stern und mit einem König. All diese drei Faktoren, die auch unsere Magier wieder sehen. Und vermutlich kannten sie diesen Biliam und auch seinen Ausspruch. Den Biliam hat es wirklich gegeben. Man hat, die kritischen Theologen haben ja gesagt, Biliam alles erfunden, stimmt aber nicht. Man hat 1967 eine Inschrift gefunden über Biliam und da beschreibt man seine Tätigkeit. Und man weiß, dass diese Inschrift 900 vor Christus auf eine Wand aufgemalt worden ist. Also den Mann hat es wirklich gegeben, der war sehr bekannt. Und ich gehe davon aus, dass die Magier seine Prophetie kannten. Also, es gab eine alte Prophetie und sie sehen die Sterne und das beides führt sie nach Bethlehem, 7 vor Christi Geburt. So, jetzt fragt man sich, was wollen die da eigentlich? Warum machen sich Leute aus Babylonien 1147,75 Kilometer auf, 30 Tage unterwegs, um nach Bethlehem zu laufen? Was sagen Sie? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern in unserer Heimat gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Ich muss wirklich sagen, dieser Satz hat mich zutiefst irritiert oder auch fasziniert. Da machen sich Magier auf, Heiden, Nichtjuden, die eigentlich in dem Volk nicht zu suchen hatten, die eigentlich da gar nicht sein durften, kommen nach Bethlehem, um den König der Juden, einen neugeborenen Säugling, anzubeten. Sie treffen auf König Herodes, auch ein König, aber an dem haben sie kein Interesse. Sie merken, das ist nicht das Richtige, den wollen sie nicht anbeten. Das sind ja Leute, die sehr viel mit Sternen zu tun haben, wo man sagen könnte, die wollten doch vielleicht Sterne anbeten. Nein, das hätten sie zu Hause machen können. Sie sind gekommen, um einen Säugling, einen Neugeborenen anzubeten. Das ist Sinn und Ziel und Zweck ihrer Reise. Sie haben etwas erkannt, was sie zu dieser Reise bewegt. Sie haben erkannt, da ist jemand geboren worden, es verdient, von uns angebetet zu werden. Und zwar nicht in der Ferne, sondern wir wollen hingehen. Wir wollen vor ihm stehen. Wir wollen ihn sehen. Sie haben sich aufgemacht. Sie haben quasi einen Teil ihres Lebens dazu verwandt, Jesus zu begegnen. Das bringt meine Vorstellung von Anbetung doch sehr durcheinander. Und ich habe so den Eindruck, ich habe noch nicht richtig kapiert, was Anbetung eigentlich ist. Jemand sagte mal, wir beten das an, was uns wertvoll ist. Und man hat hier den Eindruck, dass die auf die Ferne hin, aufgrund ihrer Erkenntnis von den Sternen und was in dieser Prophetie von Biliam da waren, merken die, das ist so wertvoll, dass es sich lohnt, sich aufzumachen und ihn anzubeten. Dieser ganze Aufwand, diese ganze Strapaze, sie setzen ja viel Zeit ein, sehr viel Geld, auch Gefahren. Man hat den Eindruck, dass sie das gar nicht, dass sie sich dazu nicht prügeln müssen. Sondern es heißt, als sie dann den Stern sehen, der über dem Ort ist, wo Jesus liegt, da freuten sie sich heftig, heißt es da. Sie freuten sich heftig. Sie sind gekommen, um anzubeten, das Ganze aus Freude heraus. Fast unbefangen und kindlich kommen sie nach Jerusalem und sagen, wir sind gekommen, um anzubeten. Ja? Das müssen wir uns mal vorstellen. Stehen da mitten in der Stadt und sagen, wir sind gekommen, um anzubeten. Haben die keine Hemmung mit drin? Oh, anbeten, ja, nichts. Vertreten das in der ganzen Stadt vor dem König, vor den Priestern, vor den Schriftgelehrten. Welche Vorstellung haben wir von Anbetung? Welche Vorstellung hast du von Anbetung? Ich habe Menschen kennen, gut, wir bezeichnen einen Teil unseres Gottesdienstes als Zeit der Anbetung. Und das ist auch gut und richtig so. Ich habe Leute kennengelernt, die haben gesagt, kannst du mir nicht mal sagen, wann deine Predigt beginnt, dann spare ich mir das mit der Anbetung, komme ich ein bisschen später. Scheinen etwas durcheinander zu sein. Und hier sehen wir, da sind Menschen, die machen sich auf, nur um anzubeten, könnte man sagen, nur um anzubeten. Sie freuen sich darauf. Und das ist das Erste, was sie machen, als sie dann in Bethlehem ankommen. Sie werfen sich vor Jesus nieder, einem Kind, und beten ihn an. Ihre Suche hat ein wirklich glückliches Ende für sie gefunden. Wir bearbeiten im Augenblick in der Bibelstunde die Offenbarung und waren jetzt am letzten Mittwoch bei den Kapiteln 4 und 5. Und in Kapitel 4 und 5 passiert eigentlich nicht besonders viel. Da beschreibt Johannes in einem Kapitel nur den Thron Gottes und die Personen, die um diesen Thron sind. Und dann heißt es da, die Menschen, die da um den Thron Gottes herum sind, die beten Gott Tag und Nacht an. Die beten Gott Tag und Nacht an. Und unter uns wurden dann so auch Beiträge laut, die gesagt haben, ja, aber kann man da nicht auch noch was anders machen? Also ich würde zum Beispiel gerne meine Angehörigen wiedersehen und mit denen auch ein bisschen reden und so, wenn wir dann alle mal da sind. Und wir merken so, also die Vorstellung, Tag und Nacht anzubeten, ist irgendwie anstrengend. Aber was uns Johannes in der Offenbarung schildert, ist letztlich, beschreibt Anbetung Gottes irgendwann mal, wenn wir ihn so sehen, wie er wirklich ist, das ist Ziel und Sinn unseres Lebens. Darum geht's. Es geht darum, dass wir irgendwann vor Gott stehen, keine Fragen mehr haben und freiwillig und aus Freude sagen, es gibt für uns nichts Schöneres als Gott, 24, ja, ich weiß nicht, ob da noch Tag und Nacht ist, aber Gott anzubeten. Gott anzubeten. Und so bilden diese Magier ein Lehrstück schon damals für Sinn und Zweck unseres Lebens. Es gibt ja viele, viele Dinge, die uns im Augenblick sehr wertvoll in unserem Leben erscheinen. Aber die machen uns deutlich, das ist das Wertvollste, was es gibt, Jesus anzuschauen und ihn anzubeten. Das ist Ziel, Sinn und Zweck letztlich unseres Lebens. Und das ist, was die Magier hier machen. Sie beten Jesus an, opfern ihre Zeit, ihr Geld. Sie bemerken, sind mit Emotionen dabei, mit ihrem ganzen Körper. Sie werfen sich körperlich vor Jesus nieder. Sie schenken Jesus ihr Herz. Sie machen das freiwillig, ganz unbefangen und ganz fröhlich. Und Teil ihrer Anbetung ist auch das, was sie an Geschenken bringen. Wir haben das ja an Weihnachten ein bisschen verkehrt. Wir kriegen ja Geschenke. Aber ursprünglich war das so, dass sie Geschenke mitbringen. Sie finden das angemessen, das Kostbarste, was sie haben, Jesus zu bringen. Und Matthäus schreibt extra Thesaurus hier. Da steht das griechische Wort Thesaurus für. Sie öffneten ihren Thesaurus, ihren Schatz, und geben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weihrauch und Myrrhe ist für uns heute nicht mehr ganz so präsent, aber das waren damals Luxushandelsgüter, die hoch bezahlt wurden. Von Gold, da haben wir noch so einen Zugang zu. Das, was ich an Gold besitze, habe ich hier in meinem Finger, wird es ungern weggeben. Die Magier fragen nicht, was haben wir von Jesus, sondern sie haben eine Freude, alles, was sie ausmacht, Jesus zu bringen. Sie haben Freude daran, Jesus mit ihrer Anbetung zu beschenken. Was ist Anbetung? Das, was wir im Gottesdienst machen, das ist Anbetung. Das ist auch Anbetung. Aber wir spüren noch bei den Magiern, dass es irgendwie mehr ist. Zu Recht, dass wir der Anbetungszeit in unserem Gottesdienst einen guten Teil einräumen. Aber wir spüren bei ihnen, dass es doch mehr sein muss. Bei ihnen sehen wir ansatzweise, dass es etwas mit dem ganzen Leben zu tun hat, mit einer Grundhaltung, mit einem, ja, wozu bin ich eigentlich da? Was macht mein Leben aus? Wozu bin ich eigentlich da? Die Die Magier, finde ich, sind ein lebendiges, anschauliches Beispiel, dass sie ihr Leben auf Jesus ganz ausrichten, zumindest für diese Phase ihres Lebens. Wir wissen ja nicht, wie es ihnen weitergeht. Sie richten ihr Leben auf Jesus aus. Und in der Begegnung mit Jesus beten sie ihn an. Sie haben sich das fest vorgenommen, sie wollen das, und in der Begegnung beten sie Jesus an. Anbetung Gottes entsteht im Suchen nach ihm und ihm, auch wenn man ihn anschauen. In der Anbetung, wenn wir uns darauf einlassen, von ganzem Herzen, erleben wir mit Gott tiefe Erfahrungen. Es ist ja nicht so, dass Gott das bräuchte, sondern es ist fast eher so, dass wir das brauchen, um vertrauter mit Gott zu werden, um faszinierter von ihm zu werden, denn wir bekommen von ihm sehr, sehr viel zurück. Denn Gott offenbart seine Gegenwart, wenn wir ihn anbeten. Und es ist eben auch ein Unterschied, ob ich das alleine in meinem Kämmerlein mache oder in Gemeinschaft. Die größere Verheißung liegt auf der Gemeinschaft, gemeinsam Gott anzubeten. Denn dort offenbart Gott dann seine Freundlichkeit. An der Anbetung wird eben deutlich, was ist mir wertvoll. Was mir wertvoll ist, das bete ich an. Dem gebe ich mein Herz, meine Zeit, mein Geld, alles, was mich ausmacht. Und dafür sind die Magier ein wunderbares Beispiel. Um eigentlich sagen müsste, von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber das machen sie genau richtig. Sie leben Anbetung mit allem, was sie haben. Und es ist so, wenn Anbetung gelingt, dann beschenkt uns Gott mit tiefer Freude, die unsere Sehnsucht nach der Anbetung Gottes noch erhöht. Wir haben jetzt in den vergangenen Predigten verschiedene Aspekte der Advents- und Weihnachtszeit uns vorgenommen. Das eine war die Zeit, jemand, der sich vorbereitet hat. Beim letzten Mal Johannes der Täufer, der eher so diesen frustrierenden Aspekt des Wartens lebt. Und ich habe beim letzten Mal gar nicht erzählt, dass er ja bei einer Partylaune geköpft wird. Ja. Johannes ist eher eine tragische Gestalt, dieses Gefühls, vergeblich gewartet zu haben. Und hier, die Magier bringen etwas hinein in die Weihnachtszeit, was unbedingt dazugehört, was im Grunde auch das Zentrum ist, dass unser Leben dazu dient, Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus anzubeten, freiwillig, aus Freude heraus. Und Gott wird uns in der Anbetung beschenken. Und diese Erfahrung wünsche ich uns in dieser Weihnachtszeit. Amen.